meine lieben Freunde, seid mir ganz herzlich willkommen geheißen an Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Und jetzt ist Samstagabend und ich wollte euch einmal dazu einladen, für die morgige Predigt zu schauen. Das wisst ihr eh, dass das immer so eine Predigt, Samstagabend immer so eine Predigt, Ausblickgeschichte ist, um euch auch schlicht und ergreifend Lust zu machen, in die Kirche zu gehen. Und wenn man in die Kirche geht, dass man da schon ein bisschen Ahnung hat, wo kommt da auf mich zu. Das finde ich immer irgendwie relativ entspannend. Morgen ist der erste Sonntag nach Dreikönig, also nach Epiphanias, dem Erscheinungsfest. Und es ist halt so eine kirchliche Tradition, dass man sozusagen die Lebensgeschichte Jesu in Höchstgeschwindigkeit abspult. Jetzt war er, ist er Gott geboren worden, jetzt war er Gott nur ein Baby und die Weisen aus dem Morgenland kommen, um ihn zu finden und zu beschenken und zu erkennen. Und platsch, am nächsten Sonntag ist er schon ein erwachsener Mann und wird von Johannes dem Täufer getauft. Das ist halt so. Also morgen auf gut Deutsch steht an die Taufe Jesu. Das ist schon seit Urzeiten so, weil man hat es ein bisschen eilig und es wäre auch schwierig, irgendwelche kindlichen Predigtexte von Jesus zu finden. In der Bibel steht nichts drin, wie er sie in der Schule aufgeführt hat, ob er Klassenbucheintrag bekommen hat und welche Note er in Religion bekommen hat. Erst einmal ist es den Evangelisten völlig wurscht. Zweitens einmal hat es noch keinen Religionsunterricht in der Schule im heutigen Sinne gegeben, weil es eigentlich noch keine Schule im heutigen Sinn gegeben hat. Also kann man nichts machen, man springt dorthin. Und dieser Text ist natürlich für jemanden, der Theologie studiert hat oder überhaupt irgendein Interesse an der Bibel hat, wahrscheinlich sehr, sehr bekannt. Es gibt Johannes den Täufer, dieser selbige wird als Ankündiger und teilweise Vorläufer Jesu gesehen. Das ist ein ganz ein wilder Hund, der führt sie auf und lebt an der Grenze zur Wüste, ganz, ganz, ganz asketisch. Also er hat nur so was ganz was Eigenartiges an und lebt von dem, was er halt findet, also zum Beispiel dem Honig wilder Bienen, wobei ich in Klammer dazu sage, ich glaube, dass die wilden Bienen sehr viel dagegen hatten, dass so ein Typ daherkommt und ihnen ihren Honig wegnimmt, also sicherlich kein leichtes Leben. Und er lebt halt dort und es kommen sehr viele Leute zu ihnen und er wäscht ihnen den Kopf. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Er beschimpft sie zunächst einmal gewaltig, dass sie ein Schlangengezücht sind und sie aufführen und so geht das alles nicht und Gott spielt da jetzt nicht mehr mit, wie sich sein Volk aufführt. Da kommen alle möglichen Leute dran und denen sagt das eine und bietet ihnen aber jetzt eine Lösung an, und zwar eine, die sogenannte Johannestaufe, also im Jordan eine, Wasser drüber und dein altes Leben, deine alten Sünden sind abgewaschen. In der Hoffnung, dass die Leute ab sofort anders leben. Und wir wissen anscheinend aus irgendwelchen Quellen, da bin ich aber kein Spezialist, dass es den wirklich gegeben hat, und dass es ihn, dass da wirklich viele Leute zugekehrt haben und gesagt haben, okay, der sagt es uns jetzt ordentlich und wir müssen uns jetzt wirklich in unserem ganzen Leben verändern, etc., etc. Gut, das ganz Spezielle ist, Jesus kommt jetzt zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und der Johannes wehrt sich natürlich und sagt, was wird das, bitteschön, du kannst mich taufen, aber doch nicht ich dich. Daraufhin sagt jetzt Jesus was und damit beschäftigen wir uns dann. Und dann wird er also getauft und das passt. Ja, okay. Das wirklich Knackige, deswegen heißt dieser Podcast auch, wie bereitet der Pfarrer eine Predigt vor, läuft eigentlich immer aufs Gleiche hinaus. Man schaut sich zuerst einmal an, wo es das ist. Also wo es ist überhaupt Predigttext. Da gibt es eben diese Predigtordnung, von der kann man zwar abweichen, aber ich tue das äußerst ungern, weil sonst predigt man immer nur seine drei Lieblingstexte. Und schaut sich das einmal an, so einen ersten Blick einfach in einer Bibelübersetzung hinein. Wenn es jetzt ein neutestamentlicher Text ist, dann bin ich sehr stolz darauf, dass ich noch immer genug Altgriechisch kann, um den Text auch wirklich zu lesen und halbwegs übersetzen zu können. Halbwegs heißt natürlich, alle Vokabeln habe ich nimmer drauf. Dafür gibt es aber sogenannte Wörterbücher und mein Nestle Aland, das ist also die wissenschaftliche Ausgabe des Neuen Testaments, der ist mir schon lieb und wert, obwohl er schon ziemlich am Zerfallen ist, aber der muss halten, solange ich lebe. Und schaut dann in seinen Wörterbüchern nach und sagt halt, okay, das übersetze ich jetzt noch einmal. Meistens geht es um ein Wort oder um einen Satz, der ist knackig. Diesen einen Satz erkennen Sie daran, es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr gute Webseite, das ist bibleserver.com. Und da kann man sogar jetzt, das haben Sie jetzt überarbeitet, mehrere Bibelübersetzungen nebeneinander stellen. Und wenn Sie so sehen, die haben alle mehr oder minder den gleichen Text mit minimalen Abweichungen, die halt das eine sind, also eine Schweizer Übersetzung, das ist halt ein bisschen schweizerisch, und das andere ist halt eine deutsche Übersetzung, das andere ist eine römisch-katholische Übersetzung, aber im Großen und Ganzen ist das ziemlich das Gleiche. Und dann gibt es plötzlich einen Satz, wo diese ganzen Übersetzungen irrsinnig voneinander abweichen, und dann weißt du sofort, auch als, wenn Sie jetzt nicht Altgriechisch kennen, dort da geht es ums Eingemachte bei dem Satz. Also um das ganz einfach zu sagen, dort wird es wichtig. Und dieser Satz ist nämlich genau das, was Jesus zu dem Johannes sagt, der sich wehrt, ich will jetzt dich nicht taufen, tauf doch lieber du mich. Und das möchte ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen, ist leider ein Zeichen der Zeit. Ich habe vorhin gesagt, es gibt Wörterbücher, aber diese Wörterbücher sind alle schweinealt. Es ist in letzter Zeit nichts Vernünftiges Neues erschienen. Altgriechisch, Deutsch, gerade im Bereich des Neuen Testaments, das sind alles uralte Sachen, die immer wieder und wieder und wieder aufgelegt werden. Die Verlage haben auch offenkundig zu wenig Geld, da wirklich noch einmal was Neues machen zu lassen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr zache Geschichte, um ehrlich zu sein. Das heißt auf gut Deutsch, man muss hier mit was Alten arbeiten. Und das erste Wort, was mich total ausgekaut hat, war, das in der Luther-Übersetzung heißt, und es geziemt sich. Also Jesus sagt zu Johannes dem Täufer, es geziemt sich. Und jetzt weiß nicht einmal mehr ich, was das heißen soll. Also das ist so altes Deutsch. Jetzt habe ich mich da versucht, einen sehr eigenartigen Weg einzuschlagen, nämlich mit Hilfe des Duden draufzukommen, was denn geziemt heutzutage heißt. Es wäre Deutsch wahrscheinlich, das kehrt sie so. Also das ist jetzt natürlich österreichisches, wienerisches Deutsch. Das passt. Also regt ihr nicht auf, das passt schon. Das wäre sozusagen so das, was Jesus zunächst einmal sagt. Also das war jetzt schon einmal eine ziemliche Arbeit, überhaupt drauf zu kommen, was dieses Wort im heutigen Deutsch heißt. Aber das ist noch nicht das Problem, denn der zweite Teil dieses Satzes, da gehen jetzt alle Übersetzungen total auseinander, da ist jetzt irgendwas mit Gerechtigkeit. Und das ist ein bisschen ein Hund. Im Altgriechischen gibt es nämlich leider von diesem Wort Gerechtigkeit verdammt viele Abweichungen und Variationen. In Wirklichkeit steht dort, wenn ich wirklich Altgriechisch nehme, also jetzt griechisches Altgriechisch, nicht das, in dem jetzt das Neue Testament geschrieben ist, das ist so eine Spätform, eine sehr verwortagelte mit seiner eigenartigen Grammatik, wo du eben manchmal nur mehr raten kannst, was der eigentlich meint. Wenn man sich das anschaut, dann kommt man drauf, das steht dort das Wort Dikaiosyne. Und das wäre eigentlich eine ganze Rechtsordnung. Das heißt, Jesus würde eigentlich zu dem sagen, passt schon, das machen wir jetzt, weil das entspricht der Rechtsordnung Gottes. Sie merken, das ist jetzt eine sehr holprige Übersetzung. Der erste Teil ist extrem wienerisch und dann hast du plötzlich Rechtsordnung Gottes. Was ist jetzt bitte wieder eine Rechtsordnung Gottes? Dazu möchte ich einmal auf eine Sache hinweisen. Alle alten Kulturen sehen es als ihren größten und wichtigsten kulturellen Fortschritt an, überhaupt eine Rechtsordnung zu haben. Da wird jetzt noch gar nicht darüber diskutiert, ob diese Gesetze jetzt fair sind zum Beispiel oder so, sondern die waren einfach nur heilfroh, dass das Faustrecht ein Ende gefunden hat. Weil zuerst einmal hat der das Recht, der stärker ist, der die Waffe hat und so weiter und so fort. Und dann machen sie ein Gesetz. Und dieses Gesetz ist jetzt ihre Rechtsordnung und darüber sind sie unglaublich happy, weil endlich einmal alle was wissen und dann gibt es natürlich auch einen Richter und dann gibt es Urteile und dann gibt es auch sowas Ähnliches wie eine Polizei. Das heißt, das ist dieser gigantische kulturelle Fortschritt. Das wäre zunächst einmal die Dikaiosyne. Also, dass nicht mehr pures Faustrecht herrscht, nicht mehr Chaos herrscht, sondern dass die Menschen hingehen können und sagen können, ich kann mich jetzt auf ein Gesetz berufen. Du kannst mir nicht mehr Geld wegnehmen, zum Beispiel, weil das ist Diebstahl und das steht dort auf der Steintafel und deswegen kann ich mich jetzt wehren und dann gibt es einen Gerichtsprozess und so weiter und so fort. Ein unglaublicher Fortschritt. Und dieses Wort bedeutet jetzt im griechischen Kontext ganz, ganz, ganz viel. Es ist natürlich die Hoffnung der Menschen, dass es etwas wie Gerechtigkeit in der Welt gibt. Und diese Taufe Jesu muss jetzt geschehen, weil sonst wäre die Gerechtigkeit nicht erfüllt. Also das muss sein. Jetzt wissen Sie wieder mit dem geziemt, das ich dann übersetzt habe. Also das passt schon, das muss sein, weil sonst, es wäre sonst ungerecht. Also sonst wäre Jesus der Einzige, der umrennt, ohne Taufe sozusagen. Im ganzen Christentum. Und das wäre ein Blödsinn, sondern er muss sich solidarisieren mit allen anderen Menschen. Es geht nicht anders. Und damit kommen wir natürlich auf diesen ganz wesentlichen Punkt der Solidarität Gottes zu den Menschen im Rahmen der Gerechtigkeit. Weil diese Gerechtigkeit natürlich pausenlos angegriffen und zerstört wird. Denken Sie an die armen Leute, die in dem Flugzeug drin gesessen sind, das gestern über dem Iran versehentlich abgeschossen wurde. Was eine irrsinnige Sauerei ist, weil die sind einfach, die wollten halt heimfliegen, sonst gar nichts. Oder in Urlaub fliegen oder Verwandte besuchen oder sonst irgendwas, ist ja gleichgültig. Und sind einfach abgeschossen worden, was ein Irrtum war. Ein Irrtum wohl von irgendwelchen Leuten, die totale Panik haben, wieder, dass die Amerikaner kommen und sie flachbomben und deswegen haben sie halt geschossen, vorsichtshalber. Weil vielleicht könnte das ja irgendein Kriegsflugzeug sein. Es ist auf jeder Seite und überall absolute totale Ungerechtigkeit. Die einen, die da dort sitzen, neben dieser Raketenabschussgerätschaft, haben Panik und Angst. Das ist auch nicht gerecht. Ja? Ein Mensch sollte nicht so leben müssen. Und dann sind wir jetzt in dem entscheidenden Punkt der Gerechtigkeit Gottes. Ein Mensch sollte so nicht leben müssen. Nun, wir wissen Folgendes. Menschen selbst verlangen dauernd Gerechtigkeit für sich selbst. Wenn sie Gerechtigkeit einem anderen Menschen geben sollen, dann sagen sie plötzlich, na, ich habe jetzt was anderes zu tun. Das ist ja so. Also wir schauen ja heute in die Politik hinein, gerade in Österreich. Herzliche Grüße an die deutschen Zuhörer. Was sich im Moment in Österreich abspielt, ist unfassbar. Wir haben eben jetzt eine schwarz-grüne Regierung und da gibt es also jetzt solche Hasswellen im Internet, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, was da an Brutalität, Gemeinheit, Rufmord, Mobbing, Ehrabschneidung und so weiter und so fort daherkommt, weil die lassen jetzt die ganzen Ausländer ein und die vergewaltigen alle unsere Frauen und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und die bestärken sich da gegenseitig dauernd drinnen, dass jetzt also alles vom unmittelbaren Zusammenbruch steht. Und ja, also sie fordern Gerechtigkeit. Und für diese Menschen heißt Gerechtigkeit, es dürfen keine Ausländer eine, weil die nehmen mir was weg. Das immer Erschütternde dabei ist, dass diese Leute, die da schreien, Leute sind, die ganz, ganz wenig haben. Um das einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen, es sind Menschen, die ganz wenig haben. Und vielleicht ist das schon die erste Ungerechtigkeit. Vielleicht ist eine Ungerechtigkeit, dass die halt nicht gescheit genug sind, einen guten Job zu kriegen. Vielleicht haben sie irgendeine körperliche Behinderung. Vielleicht ist irgendein soziales System dahinter einer Herkunftsfamilie, die so furchtbar ist, dass die nie dazu imstand waren, halt selber vermögend zu werden oder zumindest gut gesichert leben zu können. Es gibt unendlich viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Es ist ja nicht so, dass nur auf die, die also diese Hassorgien da im Moment veranstalten, schimpfen kannst. Du musst ja selber mal fragen, woher kommt denn das? Was steht da dahinter, dass sich ein Mensch das antut, andere Menschen in dieser Art und Weise zu beschimpfen, herabzuwürdigen, zu mobben, zu verleumden? Da steht doch was dahinter, das sind doch kaputte Charaktere. Woher kommt es, dass sie kaputte Seelen sind? Die Rechtsordnung Gottes aber ist eine andere. Die Rechtsordnung Gottes ist die absolute Solidarität Gottes, in dem Fall des Sohnes Gottes, Jesu, zu den Menschen. es hilft nichts anderes als Solidarität. Es hilft nichts anderes als für jemanden da sein. Es hilft nichts anderes als jemanden zu umarmen, zu trösten und für ihn da zu sein. Das ist wahre Gerechtigkeit. Wenn wir einmal dazu imstande wären, so zu agieren, Menschen zu umarmen, im wahrsten Sinne des Wortes, also jetzt natürlich nicht irgendwie grenzüberschreitend und so weiter und so fort, ihr wisst schon, wo sie meinen, ja, jemanden Rückhalt zu geben und Stärke zu geben. In dem Moment, meine Lieben, wird die Rechtsordnung Gottes auf der Welt gelebt. Und deswegen geht Jesus einfach hin und sagt, ich brate mir keine extra Wurst. Ich bin zunächst einmal für euch alle ein ganz normaler Mensch. Und wie alle ganz normalen Menschen brauche ich Sündenvergebung. Weil sonst wäre B's. Wenn ich das nicht bekomme, dann geht mein menschlicher Teil kaputt. Deswegen geht er dorthin und deswegen sagt er, es muss sein, damit die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt erfüllt wird. Einen wunderschönen Abend. Und einen gesegneten Sonntag uns allen.